zu dieser Zeit im oberen Jura war der Meeresspiegel viel höher als heute. Also es gab keine Vereisung auf der Erde. Und Europa bestand eigentlich nur aus einem Inselarchipel durch diesen hohen Meeresspiegel. Es war sehr tropisch, sehr warm. Also mal zum Vergleich, wir haben heute einen Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre von 21% und einen CO2-Gehalt von 415 Parts per Million, also Teile pro Million. Wobei man bedenken muss, dass diese 415 ja schon von uns hochgetrieben wurden. Also vor der Industrialisierung war es noch weniger. Und zur Zeit des Europasaurus haben wir einen Sauerstoffgehalt von etwa 26% und einen CO2-Gehalt, da muss man sich jetzt echt festhalten, von 1950 Parts per Million.
In dieser Folge von Geschichte Europas kehrt Dr. Christina Eck zurück. Beim letzten Mal hat sie über den Homo heidelbergensis gesprochen. Heute reisen wir noch deutlich weiter in der Zeit zurück und sprechen über den Europasaurus. Was wir alles über diesen etwa pferdegroßen Langhals wissen, woher wir das wissen und was wir noch nicht wissen, berichtet die Expertin in dieser Folge. In den Shownotes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare und Feedback zuzusenden. Eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa die Überblicksfolge zur geologischen Geschichte Europas. Und ihr findet dort auch Möglichkeiten, mich auf PayPal, Ko-fi und Steady mit einmaligen Beiträgen oder einem monatlichen Abonnement bei der Produktion von Geschichte Europas zu unterstützen. Frau Dr. Eck war, wie eben schon gesagt, das letzte Mal dabei, als wir über den Homo heidelbergensis gesprochen haben. Daher habe ich sie als allererstes gefragt, wie sie dazu kam, sich nicht nur mit alten Menschenknochen, sondern auch mit viel, viel älteren Dinosaurierknochen zu befassen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Mai 2025.
Meine Geschichte mit den Dinosauriern, die geht schon sehr weit zurück. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich ein Dinosaurierbuch von meinem Onkel geschenkt bekommen. Da habe ich diese Tiere zum ersten Mal gesehen. Und man muss bedenken, als ich 5 Jahre alt war, sind Dinosaurier noch nicht durchs Kino gelaufen oder durch Dokus durchgelaufen. Ich kannte Dinosaurier nur aus Bildern von Büchern und Skeletten, die im Museum rumstehen. Aber sie haben mich trotzdem total begeistert. Und da war dann eigentlich schon festgestanden, als ich 5 Jahre alt war, ich werde Paläontologe. Und meine Mutter hat dann für mich rausgefunden, was ich dafür tun muss, also Abitur machen und studieren. Und das habe ich dann auch alles gemacht. Und habe meine Diplomarbeit über Flugsaurier geschrieben. In der Doktorarbeit bin ich dann weg von den Sauriern. Da habe ich dann ein Ökosystem im Oligozän, also vor etwa 31 Millionen Jahren, rekonstruiert. Und dann bin ich ja auch zu den Hominiden gekommen, zum Homo heidelbergensis. Aber die Dinosaurier haben mich einfach nie losgelassen. Ich liebe sie bis heute.
Und über einen dieser Dinosaurier sprechen wir heute, nämlich den Europasaurus. Passend zu meinem Podcast. Erst einmal, bevor wir gleich noch zu dem Namen und Europa und dem Ganzen kommen. Wie sah der Europasaurus überhaupt aus?
Ja, der Europasaurus ist eigentlich ein ganz besonderer Dinosaurier. Das war ein Sauropode. Die Sauropoden sind, glaube ich, die berühmtesten Dinosaurier. Das sind diese großen Tiere mit den langen Hälsen, die, glaube ich, jeder kennt und jeder sich im Kopf vorstellt, sobald er an das Wort Dinosaurier denkt. Und unser Europasaurus war auch so ein Sauropode. Allerdings, das ist das Besondere an ihm, ausgewachsen sehr klein. Also wir kennen heute von Sauropoden grundsätzlich einfach gesagt 2 Baupläne. Es gibt die, wo Vorder- und Hinterbeine relativ gleich lang sind und auch Hals und Schwanz gleiche Länge haben und die sich dann so waagrecht halten. Also Schwanz und Hals balancieren sich aus. Da gehört zum Beispiel Diplodocus dazu oder Apatosaurus. Und der andere mögliche Bauplan bei den Sauropoden ist, dass die Vorderbeine länger sind als die Hinterbeine. Der Hals relativ lang ist und senkrecht getragen wird und der Schwanz relativ kurz. Diesen Bauplänen gehört zum Beispiel Giraffatitan. Also wer schon mal in Berlin im Naturkundemuseum war, der kennt diesen Dinosaurier. Da steht nämlich ein Skelett davon. Übrigens das größte echte Dinosaurier-Skelett der Welt, das irgendwo zusammengebaut in einem Museum steht. Und der Europasaurus hatte eigentlich den gleichen Bauplan wie der Giraffatitan, also etwas längere Vorderbeine, den Hals senkrecht nach oben gehalten, kleinen Kopf natürlich. Aber während Giraffatitan bis zu 12, 13 Meter hoch werden konnte, war Europasaurus nur von Schwanzspitze bis zum Kopf 8 Meter lang und hatte eine Höhe von 2, 3 Metern. Die Schulterhöhe war etwa wie ein Pferd. Also ein sehr kleiner Sauropode.
Wann und wo lebt der Europasaurus? Vor allem frage ich das deswegen so, weil ich in einer Folge zur geologischen Geschichte Europas gelernt habe, dass der Kontinent Europa auch erst so um die 60, 80 Millionen Jahre alt ist.
Europasaurus lebte vor etwa 153, 154 Millionen Jahren, da wo heute Niedersachsen liegt. Und zu dieser Zeit im oberen Jura war der Meeresspiegel viel höher als heute. Also es gab keine Vereisung auf der Erde. Und Europa bestand eigentlich nur aus einem Inselarchipel durch diesen hohen Meeresspiegel. Es war sehr tropisch, sehr warm. Also mal zum Vergleich, wir haben heute einen Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre von 21% und einen CO2-Gehalt von 415 Parts per Million, also Teile pro Million. Wobei man bedenken muss, dass diese 415 ja schon von uns hochgetrieben wurden. Also vor der Industrialisierung war es noch weniger. Und zur Zeit des Europasaurus haben wir einen Sauerstoffgehalt von etwa 26% und einen CO2-Gehalt, da muss man sich jetzt echt festhalten, von 1950 Parts per Million. Also fast das Fünffache mehr, was wir heute an CO2-Gehalt haben. Und dann kann man sich richtig vorstellen, in was für einem, ja, wirklich im Treibhaus, diese Saurier damals gelebt haben.
Bevor wir da gleich weitermachen, wie ist denn dieser hohe CO2-Gehalt irgendwann im Laufe der Jahrmillionen runtergegangen auf das, was wir heute haben?
Ja, und das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Und das hängt einmal mit der Pflanzenwelt natürlich zusammen. Wir merken zum Beispiel heute durch den hohen CO2-Gehalt, den wir jetzt immer mehr kriegen, dass der Planet tatsächlich grüner wird. Und wenn Pflanzen verschwinden, zum Beispiel durch Aussterbeereignisse oder so, dann kann es passieren, dass Sauerstoff- und CO2-Gehalt sinken. Und dann natürlich auch geologische Prozesse spielen da eine Rolle, wie Vulkanausbrüche, die den CO2-Gehalt beeinflussen. Oder auch Methan spielt da eine Rolle, was für ein Gehalt man da in der Atmosphäre hat. Ja, da gibt es verschiedene Faktoren.
Sie haben ja eben auf die beiden verschiedenen Bauarten dieser Langhälse hingewiesen. Europasaurus gehört zu diesen hohen. Warum war er denn so viel kleiner als seine Verwandtschaft, wie zum Beispiel der angesprochene Giraffatitan, was ich, by the way, einen der coolsten Dinosauriernamen aller Zeiten nennen möchte?
Ja, das ist wirklich witzig. Und das ist ursprünglich ist es Brachiosaurus gewesen. Das ist vielleicht ein Dinosauriername, der dem einen oder anderen schon mal begegnet ist. Heißt auf Deutsch auch die Armechse, weil eben die Vorderbeine länger sind als die Hinterbeine. Und der Giraffatitan, der wurde in Tansania gefunden und wurde früher auch erst der Gattung Brachiosaurus zugeschrieben. Mittlerweile ist es eben, hat man festgestellt, nee, ist kein Brachiosaurus. Brachiosaurus ist eher Nordamerika. Und dann hat man dem Afrikaner eben den Namen Giraffatitan gegeben. Ist wirklich, ich finde den auch spitze. Ja, warum war Europasaurus so klein? Also ich habe ja schon erwähnt, dass Europa nur aus Inseln bestand zu dieser Zeit. Also nicht nur, aber größtenteils. Und wir kennen aus der Biologie das Phänomen der Inselverzwergung. Also wenn große Wirbeltiere auf Inseln isoliert werden, dann schrumpfen sie. Und wie kann eine Population auf Inseln isoliert werden? Naja, da kann man Meeresspiegelschwankungen wieder ins Spiel bringen. Zum Beispiel bei einem niedrigen Meeresspiegel eine Population irgendwo hinwandert und dann steigt der Meeresspiegel und aus dem Stück Land, wo sie sind, wird eine Insel und dann ist man relativ geologisch gesehen relativ schnell isoliert. Und so eine Insel hat natürlich wesentlich weniger Platz und weniger Nahrungsangebot als Kontinent. Und dann ist es einfach von Vorteil, wenn man klein ist. Man kann jetzt die Paläogeographie, also so wie die Landmassen damals verteilt waren in Europa, nicht hundertprozentig rekonstruieren. Man schätzt aber, dass die Insel, auf der Europasaurus gelebt hat, etwa eine Fläche hatte von 200.000 Quadratkilometern. Das klingt viel. würde aber nicht reichen, um eine Population von großen Sauropoden zu ernähren, die mit 40, 50 Tonnen daherkommen. Und dann kann es zu Mutationen oder sonstigen Ereignissen kommen, dass kleinere Tiere auf die Welt kommen, die brauchen dann weniger Ressourcen und die haben dann auch eher die Chance, am Leben zu bleiben und sich zu vermehren. Und so kann es zu dieser Inselverzwergung kommen. Andere Beispiele für Inselverzwergung sind zum Beispiel die heutigen Rentiere auf Spitzbergen. Die sind kleiner als die Rentiere auf dem Festland. Und auch aus der Paläontologie kennen wir da viele andere Beispiele, zum Beispiel Zwergelefanten auf den europäischen Inseln, die man in Sizilien und Kreta und so gefunden hat. Oder auch eine ausgestorbene Wolfsart, der Honshu-Wolf in Japan. Also da gibt es eine Reihe von Beispielen dafür, dass Wirbeltiere eben kleiner werden, wenn sie auf Inseln isoliert werden. Übrigens gibt es auch ein Beispiel aus unserer Evolution. Der Homo floresiensis ist auch ein Mensch, der nicht größer als 1,20 wurde und auf der Insel Flores gelebt hat. Genau, also deswegen ist Europasaurus so klein gewesen. Das war natürlich nicht von Anfang an klar. Als man die Knochen gefunden hat, ist man natürlich erstmal von Jungtieren ausgegangen, aber histologische Untersuchungen an den Knochen, also das bedeutet, man schneidet mal so einen Knochen auf, guckt mal rein, schaut sich mal die Wachstumsringe an. Das ist bei vielen Dinosauriern ähnlich wie bei Bäumen, kann man die wirklich fast zählen. Und dann hat man eben festgestellt, dass diese, also bei Jungtieren ist es so, die Wachstumsringe liegen relativ nah beieinander, weil sie erwachsen. Und bei dem Europasaurus war es so, dass man eben an diesen Wachstumsringen gesehen hat, dass die ausgewachsen sind an der Größe. Das Tolle an dem Fund war, dass man nicht nur ausgewachsene Europasaurus-Exemplare gefunden hat, sondern auch Jungtiere. Das ist also eines der wenigen Beispiele von Dinosaurierfunden, wo man wirklich nachvollziehen kann, wie haben sich die Tiere verändert, wie sind sie gewachsen, weil man es wirklich, ja, man kann es perfekt nachverfolgen. Annähernd perfekt vom Jungtier bis zum ausgewachsenen Tier.
Ich habe mal fix nebenbei gegoogelt, 200.000 Quadratkilometer sind etwa die Größe der Insel Großbritannien, aber von dem, was Sie erzählt haben, ein subtropisches, quasi ein Südsee-Großbritannien, also Fidschi nur viel größer.
Ja, genau, so kann man sich's vorstellen, ja. Allerdings auch ohne irgendwelche Laubgewächse oder sowas. Also man muss sich diese tropischen Inseln dann vorstellen mit Nadelbäumen und Farnen und so. Also die Blütenpflanzen, wie wir sie heute kennen, woher zum Beispiel auch die Palmen dazugehören, die darf man sich da jetzt nicht bildlich vorstellen.
Europasaurus wird ja dann eben diese Farne, Nadelhölzer und so weiter auch gefressen haben, stimmt's?
So ist es, ja. Die haben die Sauropoden, also viele Sauropoden haben sehr, ja, wie soll man sie beschreiben? Längliche Zähne, nicht spitz, weil es sind ja keine Raubtiere, aber längliche Zähne, die im Grunde fungieren wie ein Kamm. Die können dann die Nadelblätter, heißt auch tatsächlich so, von den Ästen abstreifen und dann schlucken. Denn für Kauen haben Sauropoden in der Regel keine Zeit.
Warum nicht?
Ja, weil das trifft vor allem für die großen Sauropoden zu. Weil sie müssen wahnsinnig viel Energie in sich reinschaffen, um den großen Körper am Leben zu erhalten. Und man kann sich mal bei uns selbst kann man das beobachten, wir Säugetiere, wir verschwenden unheimlich viel Zeit aufs Kauen. Also wenn wir essen, dann runtergeschluckt ist es gleich, aber bis es eben zerkaut ist zum Runterschlucken, das dauert. Also wir können schon mal so 20 Minuten für eine Mahlzeit verbringen. Und wenn Sauropoden jetzt noch Zeit vergeudet hätten mit Kauen, dann hätten sie es nicht geschafft, im Laufe des Tages sich die Energie zuzuführen, die sie brauchen, um den Körper am Leben zu erhalten.
Apropos Raubtiere, so in meiner Vorstellung zumindest waren diese Sauropoden, die Langhälse, so groß, damit sie sich ja auch gegen die Fleischfresser wehren konnten. War das bei Europasaurus dann, wenn er klein war, so, dass er denen besser entkommen konnte? Oder warum war das auch da ein evolutionärer Vorteil vielleicht?
Ja, also tatsächlich sind Raubsaurierfunde wesentlich seltener. Auch in dem Steinbruch in Langenberg bei Goslar, wo der Europasaurus gefunden wurde. Also er wurde übrigens nur in diesem Steinbruch gefunden, sonst nirgends auf der Welt. Und Raubsauriernachweise sind selten, aber man sieht, dass es wohl eher kleine Raubsaurier waren. Das heißt, das Größenverhältnis zwischen Europasaurus und den Raubsauriern, mit denen er zusammengelebt hat, war ähnlich wie bei den Großen auf dem Kontinent. Also das heißt, auch für ihn war die relativ große Größe ein guter Schutz gegen die Raubsaurier.
Jetzt haben Sie schon die Fundsituation angesprochen. Wir kennen Europasaurus nur aus einem einzigen Steinbruch. Wie kann sowas kommen, dass man ihn nur dort findet?
Ja, also wir haben es ja, wie gesagt, mit Inseln zu tun, Lagunen, Buchten, also so ein tropisches Archipel, wie schon mehrfach beschrieben. Und die Ablagerungen, die in diesem Steinbruch zu finden sind, sind Kalksteine. Und Kalksteine sind ja Meeresablagerungen. Das heißt, landlebende Wirbeltiere in Kalksteinablagerungen zu finden, ist schon mal generell sehr selten. Da muss es ja besondere Umstände gegeben haben, dass es ein Wirbeltier, das an Land lebt, ins Meer transportiert oder den Kadaver davon. Und man hat in dem Steinbruch in Langenberg schon lang wirbellose Fossilien gefunden von Schnecken, Muscheln, Seeigeln, Seelilien und solche Sachen. Auch Fische, Hai, also Knochenfische und Haie. Und dann war das natürlich eine Riesenüberraschung, als dann 1998 ein Hobbypaläontologe, der in diesem Steinbruch suchen durfte, den Zahn erstmal gefunden hat von einem Sauropoden, also von Europasaurus. Wusste man nur zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man muss dazu auch noch wissen, die Abbauarbeiten in diesem Steinbruch laufen seit ungefähr 120 Jahren und werden auch noch ein paar Jahre weiterlaufen. Das heißt, man musste immer, ja, mit den Steinbrucharbeiten mitarbeiten, was eine paläontologische Grabung relativ schwierig macht, weil die sprengen natürlich auch viel und dann geht auch viel verloren und wird viel zerstört. Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass die Schichten, diese Kalksteinschichten in diesem Steinbruch, die liegen nicht einfach schön waagrecht da, sondern das ist ja nördlich des Harzes und da verläuft die sogenannte nördliche Harzrandstörung. Eine Störung in der Geologie bedeutet immer, dass Schichten halt aus ihrer ursprünglichen Ablagerungsverband irgendwie rausgerissen werden, weil sie durch tektonische Prozesse verkippt werden zum Beispiel. Und das ist in Langenberg passiert. Also diese Schichten, die stehen nicht senkrecht, aber fast. Und man hat auch so nie Zugriff auf die Schichtflächen, sondern immer nur praktisch auf den vertikalen Anschnitt der Flächen, der Schichten. Also das macht es die ganze Grabung und alles noch viel schwieriger. Man hat eigentlich im Grunde dann immer große Blöcke rausgeholt und hat sie nach Münchenhagen gebracht. Da ist der Dino-Park, da kann ich übrigens einen Besuch sehr empfehlen. Der ist etwa 2 Autostunden von dem Steinbruch in Langenberg weg. Und da findet dann die Präparation statt. Und der Hobbypaläontologe, der Holger Lüttke, der hat eben erstmal den Zahn gefunden und dann noch ein paar weitere Knochen. Das war 1998 und der Martin Sander aus Bonn hat dann erkannt, dass es sich um Sauropoden handelt. Und der Herr Lüttke hat dann das Tier erstmal Hanna genannt nach seiner Tochter. Und erst 2006, also 8 Jahre nach dem ersten Fund, wurde Europasaurus dann als Europasaurus holgeri beschrieben. Europasaurus heißt natürlich die Echse aus Europa und holgeri eben zu Ehren dieses Hobbypaläontologen, der die ersten Funde gemacht hat.
Das heißt, es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis man realisiert hat, dass man da was Neues vor sich hat.
Ja, das kann in der Paläontologie immer sehr lange dauern, bis so Gesteinspakete bis im Gelände geborgen sind, bis man die dann abtransportiert hat, bis die im Museum gelandet sind oder an der Uni, je nachdem, wo sie halt präpariert werden sollen. Und dann die Präparationsarbeiten selbst, also die können tausende Arbeitsstunden verschlingen. Und gerade bei Europasaurus ist es ein bisschen knifflig, denn dieser Kalkstein ist ziemlich hart und die Knochen daraus zu präparieren, ist wirklich eine Schweinearbeit. Also ja, das ist viel. Und man hat mittlerweile insgesamt über 1300 Knochen von Europasaurus gefunden und frei präpariert. Die werden circa 21 Individuen zugeschrieben. Und das Besondere auch bei Europasaurus ist, dass der Schädel relativ gut bekannt ist. Das ist bei Sauropoden tatsächlich sehr, sehr selten. Also wir kennen sehr viele Sauropodenarten mittlerweile, aber die Schädel, die fehlen ziemlich oft. Und das ist dann natürlich bei Europasaurus auch eine schöne Sache, dass man ganz ja, ungefähr weiß, wie der Schädel ausgesehen hat. Es sind natürlich auch Fragmente von verschiedenen Individuen, die man dann zusammensetzen muss, aber er lässt sich ganz gut rekonstruieren. Und da weiß man zum Beispiel auch, dass er einen relativ guten Gleichgewichtssinn hatte, auch schon als Jungtier. Und wir wissen von vielen großen Sauropoden, dass sie sogenannte R-Strategen sind. Also R-Strategen sind in der Biologie Tiere, die bei der Fortpflanzung darauf setzen, so viel wie möglich Nachkommen zu zeugen und diese dann meistens sich selbst zu überlassen, in der Hoffnung, dass von 100 Nachkommen zwei am Ende überleben und erwachsen werden. Also ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Meeresschildkröten. Die robben da an den Strand, legen 50 Eier da rein, robben sich wieder zurück und die Brut ist sich selbst überlassen. Und die meisten der Baby-Meeresschildkröten schaffen es ja auch gar nicht zum Erwachsenenalter, aber es ist egal, man hat Hunderte, Tausende davon produziert. Und Sauropoden haben das wohl ähnlich gemacht. Man weiß von Südamerika, von Fundstellen, dass die zum Beispiel ihre Eier in der Nähe von Thermalquellen abgelegt haben, wo eben Hitze aus dem Erduntergrund nach oben kommt. Und da haben sie ihre Eier abgelegt. Die natürliche Erdhitze hat sie ausgebrütet und die kleinen Sauropoden waren dann von Anfang an auf sich gestellt. Und so war es bei Europasaurus wohl auch. So ein guter Gleichgewichtssinn bei Jungtieren spricht in der Regel für Nestflüchter. Und gerade bei den großen Sauropoden ist es auch sehr, sehr sinnvoll, denn Sauropodeneier darf man sich jetzt nicht wahnsinnig groß vorstellen. Das größte Ei der Welt hat immer noch einen Vogel gelegt, nämlich der Elefantenvogel. Und Sauropodeneier waren ein bisschen größer als Straußeneier. Also jetzt nicht wahnsinnig riesig. Und dann merkt man schon, okay, wenn die geschlüpft sind, dann waren die auch sehr klein. Und wenn die Mama 40 bis 60 Tonnen wiegt und der Kleine nur 30 cm oder 50 cm groß ist, wenn er auf die Welt kommt, dann ist es ganz gut, wenn man mit der Mama nicht zusammen in einer Herde lebt, weil die würde einen wahrscheinlich zertrampeln. Und die Theorie, von der man heute ausgeht, ist, dass die kleinen Sauropoden, wenn die geschlüpft sind, erstmal auf sich allein gestellt waren, sich wahrscheinlich im Unterholz versteckt haben und dann sehr, sehr schnell gewachsen sind, um sich dann wieder den Herden der größeren Tiere anzuschließen. Bei Europasaurus hat man allerdings festgestellt, dass die nicht ganz so schnell gewachsen sind wie die großen Sauropoden. Also die hatten ein langsameres Wachstum.
Übersetzt sich dieses längere Wachstum dann auch in ein längeres oder vielleicht kürzeres Leben? Ich weiß gar nicht, wie das biologisch funktioniert.
Ja, also ich habe jetzt Mir ist jetzt auch noch nichts untergekommen bezüglich der Altersabschätzung bei Europasaurus, also wie alt die geworden sind. Also bei großen Sauropoden geht man schon so von 50, 60, 70 Jahren aus. Es gibt sogar Leute, die sagen, die konnten bis zu 100 Jahre alt werden. Bei Säugetieren ist es ja so, dass man da so eine kleine Faustregel hat, ne? Je größer das Tier ist, desto älter wird es. Also eine Maus wird 2, 3 Jahre alt. Ein Elefant kann 80 Jahre alt werden. Grönlandwale werden noch älter. Und wenn man das jetzt bei Dinosauriern auch so übertragen würde, dann würde ich schätzen, dass so ein Europatosaurus vielleicht so 30, 40 Jahre alt geworden ist.
Insgesamt gab es diese Spezies vor gut 150 Millionen Jahren, etwa 3 Millionen Jahre lang. Ist das eine lange Zeit für eine Dinosaurierart zu existieren oder war der Europasaurus ein eher kurzzeitiger Vertreter seiner Art?
Ne, 3 Millionen Jahre ist schon ganz gut. Das ist relativ viel für eine Art zu existieren. Im Schnitt sagt man, dass eine Art, also unabhängig davon, ob jetzt Dinosaurier oder was anderes, dass Arten im Schnitt 1 Million Jahre lang existieren. Also damit ist er mit 3 Millionen Jahren schon ganz gut dabei.
Und wie kam es dazu, dass es den Europasaurus dann irgendwann eben nicht mehr gab?
Ja, das hat dann wieder mit den großen Umweltprozessen zu tun. Es gab eine Regression, also der Meeresspiegel ist gesunken und damit sind diese Inseln verlandet, also haben eine Verbindung aufgebaut zum Kontinent. Und auf dem Kontinent sind halt große Raubsaurier rumgelaufen, wie zum Beispiel der Torvosaurus. Und die Theorie besagt, dass halt dann durch den Anschluss an das Festland der kleine Europasaurus den großen Festlandraubsauriern ausgesetzt war. Und dann war der natürlich wahrscheinlich eine leichte Beute und ist dann womöglich relativ schnell verschwunden.
Also da das Opfer von Klima- und geologischen Veränderungen.
Wie so oft, ja.
Wir kennen den Europasaurus also seit etwa 20 Jahren. Wir haben in der Zeit wahrscheinlich viel über ihn herausgefunden. Was wissen wir denn noch nicht? Was wüssten wir gerne noch über den Europasaurus?
Ja, da gibt's viel. Also einmal angefangen natürlich mit dem Fund aus dem Steinbruch. Habe ja schon gesagt, es sind über 1000 Knochen von etwa 20, 21 Tieren, die da zusammen eingebettet wurden. Und man würde natürlich erstmal wahnsinnig gerne wissen, wie sind die da hingekommen? Wie sind die in diesen Kalkschlamm gekommen? Also irgendwie müssen die vom Land, also von der Insel, in eine Lagune oder in eine Bucht transportiert worden sein. Wir wissen heute, das ist auch gerade erst vor ein paar Jahren, ich glaube in Schweden oder Norwegen passiert, dass wenn Tiere sich auch bei Gewitter auf einem feuchten Untergrund bewegen, so eine Herde, und dann schlägt der Blitz ein, dann kann es schon mal so eine ganze Herde, ja, dahin raffen. Und das ist eine Theorie, die besagt, ne, dass Europasaurus vielleicht bei Ebbe da durch das Watt gelaufen ist. Und dann gab es einen Blitzeinschlag, und mit ihren doch relativ langen Hälsen sind sie natürlich ein schönes Ziel für so einen Blitz. Und dass da vielleicht der Blitz eingeschlagen hat, diese Herde getötet hat und die dann bei der Flut wieder in die Bucht oder in eine Lagune transportiert wurden. Das ist eine Möglichkeit, aber wir wissen es halt einfach nicht genau. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie von der Flut erwischt wurden. Also das ist was, was man natürlich wahnsinnig gerne wissen würde. Wie sind die da hingekommen? Dann gibt es viele Dinge, die wir grundsätzlich bei vielen Dinosauriern nicht wissen. Wir wissen zum Beispiel so einfache Sachen nicht. Was hatte er für eine Farbe? Wie hat dieses Tier ausgesehen? Ja, wie hat der Herdenverbund funktioniert? Wir wissen zum Beispiel auch durch die gut bekannte Schädelanatomie, dass sie sehr gut hören konnten. Also hat wohl auch Geräuscherzeugung eine Rolle gespielt, vielleicht bei der Kommunikation untereinander, zur Warnung. Also wie haben sie kommuniziert? Wie haben sich die Geräusche angehört? Also allein solche Sachen würde man, glaube ich, wahnsinnig gerne wissen. Und haben eben die Jungtiere, haben die jetzt bei den Erwachsenen gelebt oder mussten sie auf sich allein gestellt auf der Insel erstmal zurechtkommen? Das sind alles Dinge, die wir einfach nicht wissen.
Haben Sie denn schon mal einen echten Europasaurus-Knochen in der Hand gehabt?
Tatsächlich hatte ich die Ehre, ja. Ich vor vielen, vielen, das ist schon über 10 Jahre her, als ich noch am Institut in Heidelberg gearbeitet hat, hatten wir einen Studenten, der hat sein Berufspraktikum im Dino-Park Münchenhagen gemacht und hat mich eben eingeladen, da mal hinzukommen. Und dann durfte ich auch hinter die Kulissen und in die Präparationswerkstatt. Und da wurden halt gerade Europasaurus-Knochen präpariert, und da war, bin ich ihm ganz nah begegnet. Ja, das war ein tolles Erlebnis.
Und wenn ich die jetzt selber nicht unbedingt anfassen, aber doch mal sehen möchte, Sie haben Münchenhagen erwähnt. Gibt es noch andere Orte, wo man sich einen rekonstruierten Europasaurus-Knochen, Knochenfragmente angucken kann?
Ja, da wäre zum Beispiel noch das Museum in Braunschweig zu nennen, das Naturkundemuseum. Die haben sogar eine kleine, ja, Sonderausstellung zum Thema Europasaurus. Die nennt sich Jurassic Hearts. Also da kann man sich den auch anschauen. Und dann steht natürlich in Berlin neben dem Giraffatitan steht auch eine Skelettrekonstruktion vom Europasaurus. Da hat man dann auch direkt den Größenvergleich zwischen normaler Form und Inselverzwergung.
Thank you.